Also ich glaube, wir alle kennen es. Das gute Déjà-vu. Und irgendwann zweifelt man ja schon an sich selber und fragt sich, Moment mal, bilde ich mir das ein oder habe ich diese Situation schon mal erlebt? Ich wiederum weiß sehr wohl, dass mir die heute gegenüber sitzende Person sehr vertraut ist und der Konfi, in dem wir uns befinden, na, in dem saß ich auch schon einige Male. Denn ich treffe heute Sabine Ostrowicki, Pronomen sie, ihr. Sabine ist Pressesprecherin bei der Commerzbank und wir sprechen darüber, wie ihre innere Kompassnadel häufiger gen Osten zeigt, wie sie Karriere macht, davon getrieben, dass ihr andere Menschen erstmal mehr zutrauen als sie sich selbst und was für ein Befreiungsschlag es war, auch innerhalb der Commerzbank auf einmal visibel zu sein. In diesem Sinne, auf geht's, los geht's!
Jour fix Glamour, der queere Karriere-Podcast mit Max und seinen Gästen.
Es ist Freitagnachmittag. Ich habe die riesige Ehre, an einem mir sehr vertrauten Ort zu sitzen, mir gegenüber eine sehr vertraute Person, ein Gruß aus der Vergangenheit. Ich freue mich sehr, dich, liebe Sabine, vor mir zu haben. Herzlich willkommen im Jour fix Glamour.
Ja, vielen Dank, Max, für die Einladung. Ich freue mich auch riesig, dich wiederzusehen.
Und mit dir begegnet mir eine ehemalige Arbeitskollegin, mit dir begegnet mir aber auch eine Podcasterin vor dem Herrn. Und ich sage dir, da kommen wir heute auch nochmal dazu. Ich habe großen Respekt, hier die Expertin mir gegenüber zu sitzen, gegenüber sitzen zu haben, so rum, siehst du, fängt schon an, wird schon aufgeregt, wenn es um das Thema Kommunikation, das Thema Podcasten geht. Von daher sehr, sehr schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich, wie gesagt, sehr. Es ist eine große Ehre für mich. Und wenn ich dein Equipment sehe, dann würde ich sagen, du bist der Profi.
Na, habe ich ja gerade auch schon gesagt, ich bin Equipment-Sportler. Das heißt, bevor ich irgendwas mache, wird erstmal in Equipment investiert, weil besser haben als brauchen. Das soll hier suggerieren, ich hätte Ahnung, dem ist nicht so. Aber jetzt habe ich gesagt, wir kennen uns bereits und ich Lucia hier schon so halb auf die Meetingverpflegung, denn du bist Meetingministerin und da grüßt uns doch eine Stadt, die uns sehr verbindet. Führ uns einmal durchs Menü, führ uns einmal, was du hier mitgebracht hast.
Ja, wir beide kennen uns ja aus Leipzig und deswegen habe ich gedacht, bringe ich eine Spezialität mit aus Leipzig, die Leipziger Lerche. Das sagt jetzt vielleicht viel nichts. Das ist ein Gebäck mit Marzipan. Und dazu, weil wir beide auch, ich sag mal, aus dem Osten kommen oder uns aus dem Osten kennen, habe ich jetzt ganz klassisch noch eine Flasche Rotkäppchen-Sekt mitgebracht. Aber die gute, die Riesling-Brut.
Du hast dich hier sowas von nicht lumpen lassen und man muss sagen, wir treffen uns hier gerade in Frankfurt und überhaupt Leipziger Lerchen nach Frankfurt zu bekommen, allein das, dafür gebührt ja ein großer Preis. Ich würde sagen, wir schreiten zur Tat, oder? So, Sabine, dann sage ich hier einmal Prost. Ich freue mich sehr.
Prost. Auf Cheers. Den Podcast.
Auf den Podcast, genau. Der ist toll. Der bringt mich nach vorn. Und jetzt sage ich dir mal was, ne? Hier wurde ja diverse Male schon Cremant mitgebracht, aber dieser Rotkäppchen, Riesling trocken, der muss ich hier überhaupt nicht verstecken.
Das dachte ich auch.
Also, den finde ich ganz, ganz toll. Und jetzt Leipziger Lerchen. Ich würde sagen, ich schlage zu. Also, oder?
Gerne.
Ich bin ganz gespannt. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal gegessen habe.
Ich auch nicht. Man muss vielleicht die Geschichte dazu erzählen, aber ich weiß gar nicht, ob ich die hinbekomme. Es gab einen Singvogel, also die Lerche. Und das war damals tatsächlich eine Delikatesse in Leipzig.
Man hat die gegessen?
Man hat die gegessen, ja. Und die wurden dann aber irgendwie, ich glaube, aufgrund eines Unwetters oder so, bei dem viele Lerchen irgendwie ihr Leben ließen, wurde diese Lerchenhaltung verboten. Mhm. Und dann haben sich findige Konditoren sozusagen eine Alternative ausgedacht. Und das ist jetzt dieses Gebäck, was ich jetzt auch sehr viel angenehmer finde, als die Vorstellung, einen Vogel zu essen.
Also ich finde, das MeToo-Produkt, das finde ich deutlich sympathischer. Finde ich ganz toll. Ich mag ja so dröges Gebäck gern. Also so ein bisschen, auch so Streuselkuchen und so, damit kriegst du mich. Von daher, ich mag die Konsistenz sehr, sehr gerne.
Das freut mich. Da sind wir schon mal auf einer Linie.
Sabine, jetzt habe ich gesagt, wir kennen uns aus der Commerzbank und wir kennen uns aus Leipzig. Noch heute bist du Pressesprecherin für den Marktbereich Ost bei der Commerzbank. Ich frage mich, jetzt müssen wir nochmal erklären, wer die Commerzbank ist. Der Vollständigkeit halber, glaube ich, sagen wir nochmal kurz zwei Worte zu. Und was ist genau deine Aufgabe als Pressesprecherin für den Bereich oder den Marktbereich Ost?
Also die Commerzbank ist die Bank für Deutschland, sage ich mal.
Na eben, mit dir habe ich ja als Pressesprecherin hier auch die Expertin für die Formulierung sitzen, ne?
Genau. Nein, also ich glaube, die Commerzbank ist hoffentlich allen ein Begriff, ist auch wieder in den DAX 40, ist sowohl im Privat- und Unternehmerkundenbereich stark aufgestellt mit 11 Millionen Kunden und aber ist auch die führende Bank für den Mittelstand in Deutschland, also sprich den Firmenkunden, hat zwei Marken, die Commerzbank und die Digitalbank Comdirect. Und ich als Pressesprecherin, regionale Pressesprecherin, verantworte, du hast es gesagt, den Osten und zum Teil auch den Norden. Und ja, was mache ich da? Vielseitige Dinge. Also ich verantworte die Pressearbeit, sprich ich schreibe Pressemitteilungen, ich organisiere Pressegespräche, ich begleite Interviews, ich schreibe auch Texte für die interne Kommunikation, manchmal auch für Social Media. Ja, alles, was so anfällt. Und die Themen sind ja weit gesteckt. Ich sag mal, das fängt an bei, ja, ist ein ungünstiges Thema, Geldautomatensprengung und geht hin bis zur aktuellen Anlagestudie. Also insofern habe ich da sehr viele Themen.
Und ich glaube, da können wir auch direkt einmal einen Schritt weitergehen, nämlich, wie bist du eigentlich dahin gekommen, wo du heute bist? Und deine Reise begann mit einem Literatur- und Kommunikationswissenschaftenstudium und einem Studium der Slawistik in München. Jetzt bist du in Frankfurt geboren, also Frankfurt am Main. Wie hat es dich dann A nach München verschlagen und wie bist du auch zu diesem Interesse des Slawistikstudiums gekommen? Das liegt ja jetzt für jemanden, ich sage es mal in Anführungszeichen, aus Westdeutschland nicht so auf der Hand.
Ja, die Frage bekomme ich tatsächlich öfter gestellt. Bei uns war es so damals am Gymnasium, dass aber Russisch als dritte Fremdsprache angeboten wurde. Mhm. Und ich schon immer jemand war, der gesagt hat, ach, ich mache was, was vielleicht nicht alle machen. Und
du, ich esse ja einfach falsch.
Ja, ne? Gerne. Mhm. Ich rede einfach ein bisschen mehr.
Super.
Und habe dann eben Russisch schon in der Schule gelernt. Und das war auch damals so ein, ja, ich sag mal, so ein älterer Lehrer, der dann irgendwann sagt, ach, er wird sich schon freuen, wenn das irgendjemand von uns weitermacht. Und dann war es so, dass ich ja allgemeine Literaturwissenschaft angefangen habe zu studieren und man dort auch eine Fremdsprache im Nebenfach brauchte. Und dann dachte ich, dann bin ich die eine, die das jetzt weitermacht und habe dann eben auch Russisch studiert. Und ich muss auch sagen, das war das, was mir im Studium, ja, am meisten Spaß gemacht hat, was mir auch so am meisten mich weitergebracht hat, weil ich ja dann auch mal ein Auslandssemester in Moskau war und das so auch für die persönliche Entwicklung wirklich toll war.
Und du hast gerade schon gesagt, du warst zum Auslandssemester in Moskau. Es ist ja Moskau in den frühen 90er Jahren anders konnotiert gewesen als heute. Das muss man ja vielleicht dazu sagen. Aber wie war das denn, aus München, aus einer sehr geschleckten und ja irgendwie übersichtlichen Stadt kommend, dann auf einmal, du bist in Moskau?
Das war damals, ja, das war natürlich total spannend. Das war Anfang der 90er, gerade als ganz hier Glasnost, Perestroika, als das alles kurz nach der Wende auch in Deutschland. Mhm, und das war natürlich eine wahnsinnig spannende Zeit. Da war sehr viel im Umbruch und man hat das so hautnah miterlebt. Also ich habe da noch Demonstrationen mit einem Boris Jelzin, den kennt wahrscheinlich heute niemand mehr so richtig, erlebt. Wir waren dort in einem Studentenwohnheim. Es war schon auch so die Zeit, wo man auch noch nicht alles haben konnte, also wo wir auch noch mal in der Schlange gestanden haben. Ich glaube, ich war zum ersten Mal in Moskau bei McDonald's, weil das für mich was total Irres war, diesen Laden dort zu sehen. Und da stand man wirklich um den Puschkinplatz damals irgendwie in einer irrsinnig langen Schlange, um zu McDonald's zu kommen. Also das war schon eine spannende Zeit, ja. Eine Zeit des Aufbruchs tatsächlich. Und deswegen gucke ich jetzt auch sehr, ja, mit gebrochenem Herzen manchmal zurück.
Ja, glaube ich. Also ich glaube auch, dass Moskau, dass du des Aufbruchs in Erinnerung hast, das wirst du heute auch wahrscheinlich nicht mehr wiederfinden. Würdest du heute nochmal da sein, oder?
Ja, ich war natürlich auch in den vergangenen Jahren hin und wieder mal da. Ist jetzt das letzte Mal, ist auch schon länger zurück. Aber ich habe natürlich auch Freunde in Moskau. Ich habe aber auch Freunde in Kiew. Und das ist zum Beispiel für mich auch schwierig, ne, das alles so zusammenzubringen.
Da wird auch der Konflikt so ein bisschen mit dem Herzen getragen. Und dann zurück bist du wieder nach München gekommen, hast das Studium beendet und dann ging es nach Leipzig. Und jetzt weiß ich von dir, Leipzig war definitiv geplant und war jetzt nicht, ah ja, ich gucke irgendwie, wo ich eine Volontariatstelle bekomme, denn du bist dann bei der Leipziger Volkszeitung gestartet, sondern Leipzig war ein Traum, war ein Ziel. Warum Leipzig oder warum der Osten?
Ja, es war nicht konkret Leipzig tatsächlich. Im Nachhinein bin ich aber sehr dankbar, dass es Leipzig geworden ist. Aber es war schon der Wunsch, in den Osten zu gehen. Das klingt immer ein bisschen blöd, aber gerade auch aus der Erfahrung, die ich da jetzt in Moskau hatte, fand ich es total spannend, in die neuen Bundesländer zu gehen, weil ich dachte, da passiert ja jetzt was. Da ist ganz viel Veränderung, da ist Aufbruch auch, da möchte ich dabei sein. Und ich fand das irgendwie total absurd, dass die Leute immer nur gesagt haben, sie wollen in den Westen gehen. Mhm. Und ich habe gesagt, nee, wir können doch da jetzt auch hinfahren, ist doch toll, ne?
Ja.
Und deswegen habe ich mich sehr gezielt dort auch beworben oder im Volontariat. Das hat auch gedauert. Also ich war nach dem Studium ein Jahr lang, sage ich mal, auf der Suche, hat ein bisschen so freiberuflich gearbeitet, aber es hat gedauert und war dann echt total froh, dass ich da in Leipzig eingeladen wurde und dass ich diese Stelle auch bekommen habe und war dann tatsächlich zum Vorstellungsgespräch zum ersten Mal in Leipzig und war aber sofort von dieser Stadt begeistert und habe da auch so eine Heimat gefunden, also eine Stadt, mit der ich mich identifizieren konnte. Es geht vielen, die dort landen, sage ich mal. Inzwischen ist es ja eine Boomtown geworden. Also ja, alle gehen nach Leipzig, weil es so toll ist.
Ja.
Ich war zu einer Zeit da, als es noch ein Geheimtipp war.
Du Trendsetterin.
Ja, so grundsätzlich. Ich mache immer gerne Dinge, die nicht alle machen.
Mhm. Finde ich sympathisch.
Ja, und dann ja, war das für mich insofern wirklich ein Glücksfall, dass ich dort anfangen konnte, auch zu arbeiten.
Und kannst du dich so erinnern, von München nach Leipzig, war das ein Kulturschock? Ich meine, und das frage ich, weil ich heute in München wohne, ne?
Ja, also München war tatsächlich nie meins. Also ich bin ja in Frankfurt groß geworden und war für mich aber auch klar, da will ich jetzt auch nicht unbedingt bleiben. Die Welt ist ja groß, man will ja auch noch was anderes sehen, selbst in Deutschland. Und deswegen bin ich ja auch ganz bewusst in eine andere Stadt gegangen. Aber München so und auch das Bayerische, das war mir irgendwie alles so geleckt schon, ne? Das war alles so fertig und... Also ich meine nicht, dass ich da nicht eine schöne Studentinnenzeit hatte und viele Freundinnen auch immer noch dort habe, aber es war halt so, wo ich dachte, nee, es war mir schon klar, nach dem Studium will ich da auch wieder weg und muss irgendwo anders hin. Und hatte auch immer gedacht, ich bleibe so ein bisschen auf der Reise nach der Suche nach dem richtigen Ort und war dann doch erstaunt, dass ich in Leipzig den dann gefunden habe, wo ich dachte, ja, hier, das passt irgendwie zu mir. Das war jetzt insofern kein Kulturschock. Dazwischen, also in dem Jahr zwischen München und Leipzig, das war ein Kulturschock. Da war ich dann ja in der Nähe von Stuttgart bei meinem damaligen Freund, weil ich ja noch nichts hatte. Und das war so vor Ort, das war so richtig, wo ich dachte, nee, hier kannst du nicht bleiben. Und insofern war dann Leipzig eigentlich, weil so, boah, ja doch, das ist es. Und ja, natürlich war noch dieses ganze Thema Ost-West und Ossi-Wessi noch viel stärker, als es heute immer noch zum Teil ist. Und ich hatte damals, als ich dann da auch hinkam, hatte ich echt so ein schlechtes Gewissen, ja. Weil ich dachte, so, als ich so mitbekommen habe, so schon so wie, ich war, sag mal, wie der Westen dem Osten übergestülpt wurde, ne? Und ja, mit so einer gewissen Arroganz auch und Überheblichkeit, das habe ich ja dann so mitbekommen und dachte, boah, das ist mir jetzt aber echt unangenehm und man muss doch erstmal hier gucken, auch mit den Menschen reden, was das für die bedeutet hat, ne? So ein Change, ne? Also alles, was du bisher gelebt hast, ist auf einmal nichts mehr wert oder so, ne? Also so diese Geschichte, das hat mich ja persönlich immer berührt und deswegen war ich immer daran interessiert, das habe ich ja in meinem Job dann auch gut machen können im Journalismus, mit Menschen dort zu reden und was die da auch alles geschafft haben und ja.
Aß und Sprach, genau, du hast gerade schon gesagt, du bist als Journalistin, Redakteurin bei der Leipziger Volkszeitung dann gestartet und nach deinem Referendariat ja eigentlich von 1998 bis 2012 da gewesen. Also wirklich eine richtig lange Zeit. Was waren da so die Themen, die dich umgetrieben haben?
Oh.
Also gab es ein spezielles Ressort, das dir besonders am Herzen lag?
Na, ich war in verschiedenen Ressorts. Also gut, die Volontariatsausbildung war ja auch schon in verschiedenen Ressorts. Da hat mich sehr geprägt, zum Beispiel die Ausbildung in der Lokalredaktion Wurzen. Wurzen ist ja ähnlich.
Mhm.
Also eine Kleinstadt.
Kleinstadt,
Vor Leipzig und war auch viel in den Schlagzeilen eben wegen Rechter. Das war eine sehr prägende, spannende Zeit für mich. Dann habe ich erst gestartet. Das nannte sich damals Redaktion Regional. Das gibt es jetzt auch gar nicht mehr. Wir haben eher so diese, es gab ja noch so Ausgaben drumherum um Leipzig, ne? So die Städte Oschatz, Torgau, um jetzt noch ein bisschen Geografie reinzubringen. Die haben wir da gestaltet. Und dann bin ich tatsächlich, hätte ich das jetzt so auch nicht erwartet, in der Wirtschaftsredaktion gelandet. Das kam daher, dass dort auch eine Kollegin schwanger war und, glaube ich, auch nicht wiedergekommen ist und ich dann gefragt wurde, ob ich mir das vorstellen kann. Und dann habe ich erst gedacht, ich und Wirtschaft, ne, Literaturstudium so, alles war eher Kultur. Und dann dachte ich aber auch so, naja, so, wenn das aber jetzt mir zugetraut wird, dann sollte ich es mir vielleicht selber auch zutrauen.
Ja.
Und habe das dann gemacht und bin auch so reingewachsen. Was mir wirklich Spaß gemacht hat, war dann auch viel. Ich habe viele so Unternehmergeschichten geschrieben, Unternehmensporträts. Das fand ich immer sehr schön.
Da wird es auch ein bisschen menschlicher. Ne?
Ja. Und dann habe ich aber, ich weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin. Das war damals natürlich auch eine sehr große Wirtschaftsredaktion. Ich glaube, wir waren 8 Leute. Ne? Das gibt es heute alles gar nicht mehr. Und dann gab es sogar eine eigene Finanzseite. Und irgendwie bin ich dann dazu gekommen, die Finanzexpertin zu werden. Also ich habe dann über Banken geschrieben und über Finanzthemen und habe diese Seite, habe ich da auch reingearbeitet. Also man kann alles lernen, wenn man möchte. Und war dann sehr in dem Bereich lange unterwegs. Und ganz zum Ende gab es dann nochmal eine Umstrukturierung, weil eben diese Redaktion Wirtschaft dann eigentlich mehr oder weniger auch aufgelöst wurde. Und es gab dann noch so ein Ressort, das nannte sich Sachsen und Mitteldeutschland. Das war aber dann auch nochmal eine ganz schöne Zeit. Da habe ich sehr viele Reportagen geschrieben, auch so noch Seite-3-Geschichten, wie man heute sagt, noch jemand sagt. Also viele so Porträts und so. Das war sehr schön.
Und jetzt haben wir ja vorhin schon gesagt, du bist Pressesprecherin bei der Commerzbank, da kommen wir gleich mal zu. Jetzt hast du ja heute eher so einen Blick von außen auf den Journalismus und auf die Medienlandschaft. Wie blickst denn du so auf die aktuelle Entwicklung im Journalismus und auch so den Stellenwert des JournalistInnen-Handwerks in der Gesellschaft?
Wow, das ist jetzt eine große Frage.
Du, die haben wir auch nicht vorbereitet. Die kam jetzt aus dem Nichts. Die kam auch von oben.
Also natürlich verändert sich sehr viel, nicht nur in der Branche, sondern in allen durch die Digitalisierung. Ich erinnere mich noch damals an mein Vorstellungsgespräch bei der Commerzbank, als es hieß, wir wissen gerade nicht, welcher Branche es schlechter geht, der Finanz- oder der Medienbranche. Und das spürt man schon, also dass es auch weniger Leute mehr machen müssen. Sie müssen auch schneller sein, sie müssen eben digitaler sein. Und natürlich gibt es viele Alternativformate. Ich habe neulich haben wir auch eine Umfrage mitgemacht, ne, ob Podcast, ob wir das als journalistisches Medium sehen. Ne? Also es gibt viel mehr Informationsquellen.
Dafür möchte ich hier an der Stelle, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, sagen, das hier hat überhaupt keinen journalistischen Anspruch hier. Hier wird einfach nur gequasselt. Dafür können andere Podcasts da sein, dieser hier bitte nicht.
Genau, also es gibt viele neue Formate. Und trotzdem glaube ich, dass ich Qualitätsjournalismus irgendwie noch behaupten kann oder auch durchsetzen kann, wenn es wirklich darum geht, eine gut recherchierte Beiträge und wichtige Informationen zu haben. Es ist sicherlich so, dass nicht mehr so die gedruckte Zeitung, wie ich sie ja noch geliebt habe oder noch schätze, dass die immer mehr in den Hintergrund rückt und viel mehr über die Schnelligkeit, also digitale Medien im Vordergrund stehen. Es ist sicherlich nicht mehr so komfortabel wie zu der Zeit, wo ich begonnen habe. Das höre ich auch von Journalistinnen, Kollegen, die ja immer noch da arbeiten. Ne? Also, dass die Anforderungen steigen und dass auch, da wird einem schon mal gesagt, naja, wir müssen noch Klickzahlen produzieren. Ne? Also, dass die Überschrift dann auch irgendwie ein bisschen anders sein muss als vielleicht der Inhalt des Textes. So.
Okay, gehen wir mal zurück in deinen Lebenslauf, in die Biografien. Nämlich nach einer wirklich langen Zeit ging es 2013 als Pressesprecherin zur Commerzbank. Wie bist du denn dazu gekommen? Ich sage jetzt mal ganz salopp, die Seiten zu wechseln. Also was hat dich dazu bewogen, einmal zu sagen, und jetzt möchte ich gern auf Unternehmensseite diesen Job weitermachen und die Pressegespräche führen, zu denen ich früher eingeladen war? Denn das war ja bei dir wortwörtlich so, ne?
Ja, tatsächlich. Ich bin dann zur Commerzbank gewechselt, wo ich vorher noch als Journalistin geschrieben habe. Und das war ja auch so ein bisschen der Kontaktpunkt. Also ich kannte natürlich die Finanzbranche gut. Es waren dann noch, ich sag mal, mehrere Entwicklungen. A, dass es sich ja auch in der Medienbranche oder auch bei der Zeitung anders entwickelt hat, was Stellenabbau und Zusammenlegung und Aufgaben angeht. Und ich schon gedacht habe, ich würde schon gerne auch vielleicht nochmal was anderes machen, als immer nur in dem einen Unternehmen zu sein. Dazu kam eine private Entwicklung, die dazu führte, dass ich alleinerziehende Mutter war und ich sag mal, die Arbeitszeiten bei der Zeitung jetzt auch nicht so familienfreundlich sind.
Ja, ja.
Und ich dann schon überlegt habe, was ist die Alternative? Und das ist mir auch nicht leicht gefallen, weil die Alternative war für mich ganz klar, ist eigentlich die Seite zu wechseln. Mhm. Aber wo, wie ist das möglich? Kann ich das überhaupt? Ja, und dann fügte sich das so, dass eben da bei der Commerzbank diese Stelle frei wurde und ich dann gesagt habe, ja, ähnlich, ne? Also man hat auch gefragt durchaus, ne, können Sie sich das vorstellen? Und habe gesagt, wieder so, naja, wenn sich andere das vorstellen können, dann kann ich es mir ja vielleicht auch vorstellen. Und das ist ja so mein Motto, ne, einfach mal machen. Mhm. Und habe das dann gemacht.
Und würdest du sagen, das war ein Wendepunkt in der Karriere?
Ja, mit Sicherheit schon, weil es bis dahin ja doch von der Arbeit her, sage ich mal, grundsätzlich das Gleiche war, das gleiche Handwerk, auch wenn mit unterschiedlichen Themen und dann in der gleiche Ort ja irgendwie auch vertraut. Und es war dann schon zum ersten Mal so, boah, jetzt musst du nochmal so ganz neu anfangen, ne? Neues Umfeld, neue Menschen, neue Aufgabe.
Raus aus der Komfortzone.
Raus aus der Komfortzone, nochmal irgendwie was ganz Neues lernen. Ich hatte aber auch Lust drauf, auch weil die Aufgabe ja auch sehr vielseitig ist und dachte halt, okay, gewisse Dinge kannst du wahrscheinlich gut einbringen, andere musst du noch lernen. Und ja, insofern war das schon ein Wendepunkt beruflich und sicherlich auch dann privat. Ne? Mhm.
Und heute treiben dich ja eher Corporate-Themen noch zusätzlich um. Also, du bist Sprecherin von Arco, du bist Moderatorin für diverse Veranstaltungen, du bist Mutter, du bist Podcasterin, da kommen wir jetzt auch gleich nochmal bitte zu. Aber der Tag der Sabine hat ja trotzdem nur 24 Stunden. Wie machst du das? Also merkst du irgendwann mal, boah, mir reicht's gerade richtig?
Die Frage stelle ich mir tatsächlich auch oft. Und es gibt manchmal jetzt auch Momente, wo ich denke, einfach, du würdest einfach gerne mal nur da sitzen und sagen, du hast jetzt nichts mehr zu tun. Das passiert relativ selten. Also es ist immer noch was, irgendwas zu machen, zu erledigen. Und was mich aber motiviert, ist der Spaß daran. Also es macht unglaublich viel Spaß, sich auch da ehrenamtlich zu engagieren, darüber sich persönlich auch weiterzuentwickeln, neue Leute kennenzulernen. Ja? Mhm. Also so auch wie dieser Podcast hier, das bringt uns ja beide wahrscheinlich heute auch wieder in irgendeiner Form weiter.
Dabei jetzt schon, weiß ich das. Kulinarisch, intellektuell.
Und deswegen, ich habe einfach immer Lust drauf, das zu machen.
So, jetzt habe ich es gerade schon angesprochen, du bist Podcasterin, denn du hast den Podcast Zungenfertig mit deiner Frau Julia. Und jetzt würde mich wirklich mal interessieren, wie seid ihr denn auf diesen Podcast gekommen? Vielleicht musst du erstmal kurz noch erklären, was ist konkret das Thema und wie seid ihr auf die Idee gekommen, wir machen jetzt einen Podcast, denn ihr wart mir ja weit voraus. Also da habe ich ja noch gar nicht an Podcast gedacht, da habt ihr ja schon Folgen auf Spotify hochgeladen.
Ja, also ich habe ja meine Frau Julia 2020 während Corona kennengelernt. Also meine jetzige Frau.
Da habe ich erstmal eine Frage. Du hast, ihr habt euch während Corona kennengelernt, das ist so unhöflich, unterbreche hier nur. Wie ging denn das? Also wie habt ihr euch während Corona, das war ja die Dating-unfreundlichste Zeit überhaupt, wie habt ihr euch kennengelernt?
Ja, aber es gab ja mal so ein Zeitfenster, wo man sich sehen konnte. Ah. Also tatsächlich hatten wir uns im Herbst 2019 auf einem Treffen vom LSVD, wo wir beide auch aktiv waren oder sind, zum ersten Mal getroffen. Und dann kam Corona und dann hatte man nur so über Facebook Kontakt. Und dann gab es ja diese Videokonferenzen. Und dann haben wir uns über eine Videokonferenz wieder gesehen und haben uns total gefreut. Und das war dann aber schon irgendwie so im Frühjahr, Sommer 2020, wo man dann auch wieder mal raus konnte. Und hatten wir uns dann eben verabredet und sie kam mich dann in Leipzig besuchen. Sie kommt aus dem Taunus. Und dann hatte man ja sehr viel Zeit, weil man konnte ja sonst nichts machen. Deswegen wir uns natürlich dann immer wieder mal getroffen, nur wir. Ne? Und das war sehr angenehm eigentlich in dieser Corona-Zeit, sich zu treffen. Aber wir haben, das habe ich jetzt gerade eingeführt, ja auch eine Fernbeziehung geführt. Und wir haben uns sehr viel Sprachnachrichten geschickt und sehr viel gesprochen. Insgesamt sprechen wir heute noch sehr viel miteinander. Und irgendwann haben wir gesagt, na, eigentlich könnten wir das auch aufnehmen. Ne? So.
Ja.
Und sie sagt immer, sie hat sich in meine Stimme verliebt und ich müsste unbedingt was mit der Stimme machen. Das war noch ein Aspekt. Und sie hat die besseren Geschichten. Also ich habe die gute Stimme und sie hat die besseren Geschichten. Und das zusammen könnte man noch eigentlich in einen Podcast packen. Ja, war so ein bisschen unser gemeinsames Thema. Natürlich lesbische Sichtbarkeit.
Und, das ist ein wichtiges Thema.
Ja, da kann ich auch noch mehr zu erzählen.
Ja.
Und wir sind beide über 50, also so ein bisschen auch so, ne, etwas die ältere Generation, nicht die jüngere. Und haben wir gesagt, da ist doch irgendwie noch so eine Lücke und die könnten wir füllen. Und wir haben aber auch einfach so aus dem Spaß daran, ne, also wir haben jetzt keine Erwartungen daran geknüpft oder wollen damit auch kein Geld verdienen, sondern es ist ein Privatvergnügen und haben dann ja die ersten Folgen auch erstmal nur mit uns aufgenommen, einfach so, ne, wie wir uns halt unterhalten, auch über so Themen wie Coming Out. Und sind dann nach und nach dazu übergegangen, eben auch Gäste einzuladen zu bestimmten Themen. Natürlich schon auch wie lesbische Sichtbarkeit, aber auch LGBTIQ-Themen insgesamt.
Also wenn ihr mit dieser Folge hier fertig seid, dann jumpt ihr bitte direkt rüber zu Zungenfertig und hört der, und da stimme ich deiner Frau Julia definitiv zu, der bezaubernden Stimme von Sabine und Julia. Und das ist die perfekte Überleitung zu meiner ersten und einzigen Kategorie.
Queer gecheckt.
Die funktioniert ja so, ich erkläre es nochmal für alle Newjoiner in diesem Podcast. Ich habe drei Sätze und Sabine gehört der Halbsatz danach. Also du kannst den Halbsatz vervollständigen. Bist du bereit?
Ja.
Perfekt. Ein Aspekt, den ich an der Finanzindustrie richtig sexy finde, ist?
Ich würde sagen, sind die vielen tollen Menschen, die man dort trifft.
Mhm.
Also ehrlich gesagt muss man ja sagen, ist der Begriff Finanzindustrie nicht wirklich sexy?
Der ist dröger erstmal.
Ja, ne? Also so. Aber wenn man den natürlich mit Leben füllt, und das ist das, was mich auch tatsächlich überzeugt hat dann, weil ich anfangs ja auch dachte, oh Gott, Bank, das geht vielleicht gar nicht. Ne?
Man hat ein Bild im Kopf.
Man hat so Klischees im Kopf und die stimmen halt einfach nicht. Und ich habe in dieser Bank auch so unglaublich viele tolle Menschen kennengelernt, die alle auch ja wahnsinnig tolle Sachen machen, ja.
Ja, ja. Und das kann ich ein Stück weit nachvollziehen, weil jetzt habe ich ja auch eine Vergangenheit in der Commerzbank /Comdirect und bin heute in der Unternehmensberatung. Und ich kann irgendwie sagen, ich stelle eine Korrelation insofern fest, je dröger die Industrie, desto cooler die Menschen. Nächster Satz. Diese queere Persönlichkeit hätte ich aber sowas von gern einmal im Podcast zu Gast.
Maren Kreumann. Sagt dir die was?
Nee, aber...
Oh, die Ikone der lesbischen Sichtbarkeit, würde ich jetzt sagen. Also sie ist Kabarettistin, Schauspielerin, hat eine eigene Sendung und hat ganz viel schon, hat sich sehr früh als lesbisch geoutet, hatte dadurch auch echt Probleme, auch in dem Schauspielerumfeld. War auch eine, die bei Act Out dann mit dabei war. Die ist toll. Das ist eine ganz tolle Frau. Die hat viel für uns, für die Community getan. Die zeigt Haltung immer.
Du, was sag ich denn hier? Jetzt sage ich, nee, ich google sie hier parallel. Natürlich kenne ich sie. Ja, ich dachte mir gerade, das irgendwie, es kommt mir alles so bekannt vor. Ja, kenne ich und liebe ich. Mhm. Ja, also, und du, liebe Maren, wenn du das hier hören solltest, das halte ich für unwahrscheinlich, aber dann melde dich bitte bei Sabine. Und letzter Satz. Als Pressesprecherin einer deutschen Großbank und als Mutter ist ebenfalls überlebenswichtig, dass
man Ruhe bewahrt und gewisse Dinge wahrscheinlich am besten nicht so nah an sich ranlässt. Klingt mir beides so bedingt.
Du, aber hier seit mehr als 10 Jahren Pressesprecherin, ich würde sagen, zumindest beruflich, was ich beurteilen kann, das gelingt dir aber sehr gut.
Das ist sehr nett, Max.
Ja, sehr, sehr gerne. Du, und dann kommen wir mal zu der eher privaten Sabine. Und da habe ich viele Fragen, denn du hast gesagt vorhin, dass du bei deinem Freund warst in der Nähe von Stuttgart, während du irgendwie auf Jobsuche warst zwischen Studium und deiner Zeit dann in Leipzig. Das heißt, daraus entnehme ich, das Outing war eher später und da gab es irgendwie auch eine andere Sabine davor. Kannst du mich mal so mit in die Zeit zurücknehmen, wie das war?
Ja, das ist richtig. Ich habe mich quasi erst mit 30 geoutet und war vorher auch 10 Jahre mit meinem Freund zusammen.
Ja.
Und war auch nicht unglücklich. Aber irgendwie hatte ich dann auch immer so das Gefühl, irgendwas fehlt. Und tatsächlich bin ich dann über eine Freundin in Leipzig, die mir dann erzählte, sie hätte sich jetzt von ihrem Freund getrennt und wäre jetzt mit einer Frau zusammen, bin ich so irgendwie überhaupt erst mal auf diesen Gedanken gekommen, dass
dieses
ich dachte,
Lebensmodell
dieses Lebensmodell. Ja, ja, ne? Ja. Also es war tatsächlich wenig lesbische Sichtbarkeit bei mir im Umfeld vorher. Mhm. Und dann habe ich das so alles so auch miterlebt und dann habe ich mich immer mehr quasi mit mir selber und diesem Gedanken auseinandergesetzt und habe immer mehr, natürlich so im Rückblick denkst du dann, ja, da sind so viele Sachen, ne, die waren irgendwie, du hast dich in die Lehrerin verliebt, du fandest eigentlich immer nur Frauen toll im Film, ne? Also es waren so ganz viele Sachen, wo du dachtest, ja, irgendwie hat es ja so ein bisschen darauf hingedeutet, aber es war nie so offensichtlich.
Ja,
ne?
Ja.
War irgendwie gar nicht da. Und dann, ja, habe ich so nach und nach eben, ja, dann bin ich auch mal ins Kino gegangen und habe mir einen lesbischen Film angeguckt und so. Und dann und plötzlich, das ist ja so wie, man kauft sich ein rotes Auto und plötzlich sieht man überall rote Autos. Ne? Ja, und plötzlich war auf einmal überall, war lesbisches Leben. Meine beste Freundin plötzlich meinte, sie war auch mit einer Frau zusammen und die war damals in München und dann sagte sie, da ist so eine Fete und dann hat sie mich mitgenommen und dann war so für mich so, ja, ich muss das jetzt irgendwie ausleben.
Ja.
Ja, und das war dann auch so und dann war das für mich total klar. Also dann war das auf einmal so, ich dachte, ja, ich war so, ja, auf einmal angekommen und dachte, ja, das ist genau das, was mir gefehlt hat, was ich möchte und dann war ich da sehr, ja, also es ist ja nicht so, dass ich dann gehadert hätte oder so noch mit mir eine Auseinandersetzung geführt hatte, will ich das jetzt wirklich, geht das oder so, sondern es war wirklich so, ja. Und dann habe ich schon schweren Herzens, aber ich habe mich dann von meinem Freund getrennt und habe mich dann auch überall geoutet. Also das heißt überall, also in der Familie, bei meinen FreundInnen und das musste dann auch so raus und es war auch überall gut.
Was ich dabei so krass finde, wenn ich dir da gerade zuhöre, wenn krass das richtige Wort ist, krass eigentlich scheußlich, das Wort. Weißt du, bei mir war es ja so, ich habe mich sehr früh geoutet und es gab quasi nie in der Vorstellung meiner Mitmenschen um mich herum ein Bild des heterosexuellen Max. Du hast ja aber, bis du 30 warst, ja eine Identität, eine Person auch aufgebaut und musstest dann dir ja auf einmal vielleicht auch Fragen stellen oder auch andere Leute haben dir Fragen gestellt, weil sie dich als heterosexuell gelesene Sabine kennengelernt haben. Hast du gesagt zu deiner Familie, du im Übrigen, ich bin jetzt aber mit einer Frau zusammen. Hast du das als schwierig in Erinnerung?
Nee, komischerweise überhaupt nicht. Und ich glaube, das hat einfach was damit zu tun, wie man mit sich selbst, glaube ich, im Reinen ist.
Ja.
Ne? Es war für mich völlig klar, das bin ich jetzt und deswegen hatte ich damit auch überhaupt keine Schwierigkeit, das zu sagen und das auch zu leben. Und vielleicht ist es auch ja, vielleicht einfacher, wenn man älter ist, ich weiß es nicht, da gibt es auch unterschiedliche Lebenswege oder ja, Entscheidungen. Ja. Ich habe das neulich von einem Kollegen gehört, der über 50 ist, der gesagt hat, ihm fällt es jetzt einfach leichter mit über 50 zu sagen, ich habe mich jetzt in einen Mann verliebt, wo ich auch dachte, interessant, ja. Und ja, und ich glaube auch, dass ich aber ein Umfeld hatte und habe, das mich als Person Sabine ja kennt, mochte, befreundet ist. Und ich bin ja auch eine sehr treue, also ich habe sehr langjährige Freundschaften auch, ja. Mhm. Und die einfach mich ja so gemocht haben als Sabine und deswegen auch mich weiterhin gemocht haben als Sabine, unabhängig, ob ich jetzt mit einem Mann oder einer Frau zusammen bin.
Das ist eine richtig schöne Aussage.
Ja, und das ist ja auch was ich jetzt immer wieder so merke, dadurch, dass ich so positive Erfahrungen gemacht habe, also auch mit meinen Eltern oder meiner Mutter, ne, die dann auch gesagt hat, ja klar, die hat das natürlich bedauert, dass ich mich von meinem Freund getrennt hatte, weil sie den alle sehr mochten. Aber schon dann gleich gesagt hat, naja, Hauptsache du bist glücklich. Und das ist ja das, was man sich eigentlich wünscht, ne? Wenn man so ein Outing hat. Ne?
Ja.
Genau. Und wenn man das, glaube ich, hat und auch in seinem Freundeskreis oder keine negativen Reaktionen bekommt, dann stärkt einen das ja. Ne?
Total.
Das ist ja immer das, was ich sage. Und deswegen versuche ich ja auch für andere, sage ich mal, sowas wie ein Role Model jetzt zu sein, oder ein Safe Space zu bieten für die Leute, die eben diese Erfahrungen nicht so positiv machen konnten, die eben andere Erfahrungen gemacht haben, die abgelehnt wurden, die sehr viel mit sich ringen mussten, ja, weil sie sich irgendwie abgewertet oder ne, nicht wertgeschätzt fühlten, die sich falsch fühlten. Und da ich diese Erfahrung nicht gemacht habe, versuche ich immer das irgendwie, ja, anderen so ein bisschen wie ein Mantel mitzugeben und zu sagen, nee, ihr seid richtig und wenn ihr Unterstützung braucht, dann hier.
Und das machst du ja auf ganz verschiedenen Ebenen. Also du bist Sprecherin von ARCO, dem LGBTIQ+-Netzwerk oder wie sagt ihr, Pride-Netzwerk?
Wir nennen uns jetzt was Pride-Netzwerk der Commerzbank. Wir haben es ein bisschen vereinfacht.
Gut, ja, das ist wirklich einfacher. Du bist Moderatorin bei Ladies Lounge zum Tag der lesbischen Visibilität. Du hältst Unternehmerinnen-Talks bei der Commerzbank. Das heißt, du bist ja wirklich visibel. Was genau macht ihr da bei ARCO? Also wie treibt ihr das Thema Diversity Pride ins Unternehmen?
Vielleicht kann ich noch mal einen Schritt zurückgehen.
Ja.
Weil alles, was du jetzt genannt hast, was ich jetzt auch mache, das ist tatsächlich etwas, was ich über mein Engagement bei ARCO dazu gewonnen habe. Also das hat mich in meiner eigenen Persönlichkeit auch wirklich gestärkt und vorangetrieben. Und ich war ja nie so ganz offen im Unternehmen. Also das heißt, ich war, also naja, als ich mich zum ersten Mal geoutet habe bei der Zeitung, da hatte ich dann schon, da haben wir ja dann auch, war meine damalige Frau ja auch schwanger und dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt in Elternzeit, da war ich sehr offen. Bei der Commerzbank war ich das anfangs nicht so. Da habe ich auch vorhin gesagt, da warst du ja als schwuler Mann, den ich da sah, war für mich fast ein, also warst eigentlich ein Vorbild, weil da war ich habe daraus keine Geheimnis gemacht, aber es war ja alles neues Umfeld und ich bin nicht so da mit hausieren gegangen oder sage ich mal, ne, oder ich habe das jedem so gesagt und hatte da auch ein bisschen Schwierigkeiten so nach dem Motto, wann sage ich denn das oder wann nicht. Und dann kam 2020 erst, also war ich jetzt auch schon ein paar Jahre jetzt ja bei der Commerzbank, wo ich das jetzt nicht so ganz offen vor mir hergetragen habe, wo dann die Kollegin, die Angela Andresen, zu mir kam und sagte, auch im Netzwerk sind die Frauen nicht so sichtbar. Also was, wir müssen noch irgendwas machen, um die Frauen, auch die lesbischen Frauen, um da mehr, um die mehr sozusagen sichtbar und öffentlich zu machen. Und möchtest du nicht? Und das war wieder sowas, wo ich gesagt habe, ja, warum eigentlich nicht? Und habe mich ja dann auch, das heißt, überreden lassen. Ich habe das dann gerne gemacht, bin in diesen SprecherInnenkreis gegangen und wir haben ganz viel auf die Beine gestellt. Wir haben ein Netzwerk gegründet, wir haben eine Veranstaltungsreihe gegründet, Ladies Lunch, und haben viel für dieses Thema Frauen, lesbische Frauen und so gemacht, haben eine Hashtag-Kampagne gestartet. Das heißt, um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, wir machen sehr viel auch extern über Veranstaltungen, aber auch intern. Und das war dann sozusagen mein großes Coming-out. Wir haben zum Tag der lesbischen Sichtbarkeit dann auch intern über einen Beitrag zum Tag der lesbischen Sichtbarkeit eben auch anhand meiner Person so ein bisschen erzählt, ja, warum das denn schwierig ist. Ne? So, ich als Frau mit Kind werde eigentlich nicht als lesbisch wahrgenommen und so, und dass das für mich eine Hürde ist. Und durch dieses sozusagen öffentliche Coming-out, dann einmal so, ne, das war für mich schon so ein Ding, so bam, und jetzt ist es mal raus und jetzt können es alle wissen, die es wollen, und jetzt bin ich so ein bisschen befreit. Und genau, jetzt habe ich deine Ursprungsfrage überhaupt nicht beantwortet, ne? Das ist eigentlich auch so ein Pressesprecher-Ding. Egal wie die Frage ist, ich gebe die Antwort, die ich
kann. Du, und ich nehme die Antwort dankend an, die du mir hier gerade gegeben hast.
Aber
hat sich's verändert danach? Dein Gefühl, bei der Commerzbank zu arbeiten, als dieser Riesen-Bam und jetzt ist es raus, einmal da war?
Ja, tatsächlich ja, weil das für mich schon so ein bisschen wie eine Befreiung war und weil sich dadurch ja auch noch neue Optionen ergeben haben. Durch dieses ehrenamtliche Engagement habe ich auch nochmal neue Leute in der Bank kennengelernt über ganz andere Wege und habe mich persönlich weiterentwickelt. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass ich mal Veranstaltungen moderieren könnte. Und das kam tatsächlich über ARCO, weil es dann hieß, wir machen eine Veranstaltung. Ich sagte, ja, okay, dann moderiere ich das. Und dann kam Proud at Work, die Konferenz, die wir hier in der Commerzbank hatten, und sagte, möchtest du das nicht moderieren? Und dann ist das so ein bisschen weitergegangen. Und ich dachte, ja, okay, wieder, ne, das zieht sich so ein bisschen durch mein Leben.
Ja, das ist ein roter Faden. Ja.
Andere trauen mir was zu und dann traue ich es mir irgendwie selber zu und entwickle mich.
Du, aber ich merke auch, ARCO ist ein Karrieresprungbrett, das muss man mal sagen, denn auch der liebe Christian Weiß ist ins Marketing über ARCO gekommen. Du bist zum Moderieren und noch zu deutlich mehr Sichtbarkeit über ARCO gekommen. Das ist so eine schöne Geschichte, das freut mich sehr. Denn auch wenn ich mich an meine Commerzbank-Zeit zurückerinnere, dann war Arco und der Spirit im Netzwerk immer sehr, sehr empowernd.
Auf jeden Fall. Und das macht mir jetzt auch seit 4 Jahren unglaublich viel Spaß, auch mit immer neuen Leuten, die wir das, also ich habe so das Gefühl, man zieht auch immer einen nach dem anderen nach. Ne?
Ja,
also nachdem
ja, ja.
ich mich da jetzt so entfaltet habe, habe ich wieder neue junge Kolleginnen, die ebenfalls da so ihr Outing auch dadurch haben. Also das
Toll.
War so ein Punkt, dass dann wirklich sich so im Nachgang auch zu diesem Artikel dann Menschen bei mir gemeldet haben, die sich dann mir gegenüber geöffnet haben, die eben nicht, die es eben schwerer gefallen ist. Ne? Und das ist so diese Rolle, wo ich dann auch gemerkt habe, du kannst damit was bewirken, ne? Du kannst anderen Mut machen. Ne? Also ich meine, ich muss mich nicht immer so in die Öffentlichkeit stellen, aber als ich gemerkt habe, es fällt mir leicht und ich kann damit anderen helfen, habe ich das halt gemacht.
Jetzt hast du es eben gerade schon so ein bisschen gesagt und das merke ich auch selbst, wenn es hier um diesen Podcast geht. Und das möchte ich jetzt gar nicht falsch verstanden wissen, einen, ich sag's jetzt mal, schwulen Cis-Mann ans Mikrofon zu kriegen, das ist gar nicht so schwierig für mich, würde ich sagen. Gut, jetzt habe ich auch einen, ich würde sagen, queer, aber vor allem einen schwulen Freundeskreis, sodass es irgendwie geht das Hand in Hand miteinander. Bei Frauen sieht das schon ganz anders aus. A, auf Prouder-Events als Beispiel ist einfach der Frauenanteil und die Sichtbarkeit von queeren Frauen deutlich geringer. Diese dann auch noch in Anführungszeichen für diesen Podcast zu gewinnen und zu sagen, hast du nicht Bock, deine Geschichte zu teilen, ist nahezu die Quadratur des Kreises. Und umso schöner finde ich es, mit Menschen wie dir hier gerade zusammenzusitzen. Aber hast du für dich, für euch eine Antwort auf das Thema, warum ist es so schwer, lesbische Visibilität herzustellen, die schwulen Männer ja durchaus haben?
Naja, erstmal denke ich, ist es so wie grundsätzlich auch in der heteronormativen Welt. Also Frauen sind grundsätzlich, obwohl sie mehr als die Hälfte der Menschen sind, ja nicht gleichberechtigt. Also du hast als Frau schon mal eine Hürde, immer mehr machen zu müssen oder stößt an Grenzen. Und als lesbische Frau hast du nochmal so diese Doppeldiskriminierungsaspekte mögliche. Ne? Das heißt, du bist dann nochmal zurückhaltender. Und das ist ein Teil der Erklärung, ne? Also es ist einfach gesellschaftlich. Und dann bist du als Frau ja oft auch wenn du viel über Frauen in Führungspositionen oder so redest, hast du ja immer dieses, Frauen trauen sich weniger zu. Frauen sind oft zurückhaltender, obwohl sie es könnten, preschen nicht so nach vorn. Also das ist ja schon mal so ein bisschen diese Geschichte, die uns dann als lesbische Frauen nochmal doppelt so ein bisschen mitnimmt. Ne?
Klar, ja.
Und deswegen haben wir ja auch diese Event-Reihe gestartet oder auch dieses Veranstaltungsformat. Wir treffen uns, früher war es einmal im Monat virtuell, das war auch während Corona, als wir es gemacht haben, jetzt ist es nicht mehr ganz so oft, wo wir so einen Raum geschafft haben. Und da haben wir gemerkt, da ist total Bedarf da. Also die Frauen brauchen auch so ein bisschen ihren geschützten Raum dann, ja, wo sie mal unter sich sein können. Also Netzwerke, wahnsinnig wichtig. Und im Prinzip können wir immer nur Stück für Stück bestärken, ne? Empowern, wie man neudeutsch sagt, ne? Und sagen, ich gehe voran, wir brauchen Vorbilder. Es ist so. Ich meine, wir haben wenig Frauen in Führungspositionen, wir haben natürlich noch weniger lesbische Frauen in Führungspositionen.
Ja, klar.
Immer wieder ist es das Thema zu sagen. Und deswegen appelliere ich auch an alle oder freue mich über alle, die sich öffnen, weil das ist wirklich wichtiger, als ich es auch selber gedacht habe. Manche sagen, sind noch mehr so in ihrem privaten Kontext, das brauche ich alles nicht. Das habe ich ja auch oft, ne?
Ja, ich will
gar nicht. Aber
jetzt sieht man ja an deinem Beispiel und an deiner Biografie, du bist heute eine sehr visible Person. Also, wenn man dich googelt, findet man Proud at Work-Artikel, man findet Arco-Artikel. Du bist das Gesicht der Initiative ein Stück weit auch nach außen hin. Merkst du manchmal, da sind noch Situationen, da würdest du gern in Anführungszeichen die Zeit zurückdrehen und du würdest gern die Tatsache, dass du so präsent auch mit dem Podcast bist, gar nicht so laut extern kommunizieren? Oder sagst du, das war einmal dieser Bäm, hier bin ich und dann hast du nie wieder daran gedacht, wie es anders ist?
Ich glaube, das ist einfach eine Entwicklung. Eine Entwicklung, ich sag mal jetzt tatsächlich in den letzten 4 Jahren, die rasant war, sowohl auf der beruflichen oder Engagementseite, aber auch privat. Ich meine, das hat sich alles so ein bisschen bedingt und ich habe natürlich jetzt auch eine Frau, die auch sehr engagiert ist und wo wir uns auch gut ergänzen können. Und deswegen hat das alles so gepasst, ja, und uns macht das beiden Spaß und wir So, wir ergänzen uns gegenseitig und deswegen hat es so jetzt so in diesen letzten 4 Jahren eine Entwicklung genommen, die ich vorher auch nicht vorausgesehen hätte, die aber Spaß macht, wo ich auch manchmal sage, ja, vielleicht ist jetzt auch mal irgendwann ein bisschen genug und dann können wieder andere mehr ins Rampenlicht. Ich glaube auch so, wie es war, war es gut. Ich weiß nicht, ob ich mit 30 schon so weit gewesen wäre, dass ich das so hätte machen können. Ne? Insofern, glaube ich, habe ich jetzt nicht darüber nachgedacht, ob die Entwicklung gut oder richtig war. Ja, die war, das war jetzt genauso passend.
Kommen wir jetzt zu meiner letzten Frage, die da lautet, dein Ratschlag an dich selbst. An welcher Stelle hättest du dir einen Rat gegeben? Was hättest verändert und an welcher Stelle?
Naja, da kann ich mich jetzt im Prinzip ein bisschen wiederholen, weil ich eigentlich nicht hadere mit dem, was war, sondern ich eigentlich die ganze Entwicklung und auch mein Leben. Ich bin sehr dankbar für das viele Glück, das ich hatte. Und deswegen jetzt nicht sage, das hätte jetzt anders sein müssen. Vielleicht tatsächlich dieses sich mehr zutrauen von Beginn an. Also nicht darauf zu warten, dass andere sagen, mach das doch. Sondern dass man sich selber durchaus auch schon mal mehr zutrauen kann, als man vielleicht denkt. Ja, und auch dann sagt, okay, Chancen auch mal nutzen.
Also liebe Sabine, jetzt kennen wir uns schon eine ganze Weile und ich kann dir sagen, ich traue dir noch eine ganze Menge mehr zu. Ich sage vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Das hat riesig Spaß gemacht. Wir machen hier noch Leipziger Lerchen, stell dich ein, denn die sind wirklich ganz köst. Und wenn ihr mit diesem Podcast, wie gesagt, durch seid, jetzt jumpt ihr direkt rüber zu Zungenfertig. Und wir sehen uns in wir hören uns Minimum in 2 Wochen wieder. Liked, shared, followed, kommentiert und eine Mail könnt ihr auch noch schreiben, richtig. Mail geht raus an vorzimmer@showfixglamour.de, wenn ihr denkt, meine Geschichte, die gehört hier genauso wie Sabines einmal vors Mikrofon. Tschüss, ihr Lieben.
Tschüss.